Wir lesen ja weiter im ersten Korintherbrief und zwischen dem nächsten Abschnitt und dem Ende des 10. Kapitels ist ein Vers eingefügt. Sicher nicht von ungefähr, dass dieser Vers nicht gleich zum nächsten Thema gehört, sondern mehr oder weniger ein Abschluss auch nochmal zu dem zuvorgesagten. Es steht also im 11. Kapitel im ersten Vers: Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Oder seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. Dass der Apostel Paulus diesen Satz so dazwischen schrieb, obwohl das neue Kapitel ja jetzt damit beginnt, mit dem ersten Vers, hatte damit zu tun, dass er das Zurückliegende nochmal bekräftigen möchte. Worum ging es denn? Es ging ja von dem ersten Kapitel schon an um die Spaltung, um die Menschenverherrlichung, die Ausrichtung auf Menschen und nicht mehr auf Jesus. Es ging darum, dass manche sich eingeengt fühlten in der Handhabung der Dinge dieser Zeit und sich untereinander viel Sorgen bereiten. Was darf man als Christ? Was darf man nicht? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Was darf ich trinken? Was darf ich nicht trinken? Und auch die Frage der Vermischung und der Unmoral war angesprochen. Wo liegt die christliche Freiheit? Wie weit darf ein Christ gehen? Was darf er tun? Was muss er unbedingt lassen? Und der Tenor über allem sollte stehen: Nutzt eure Freiheit in Christus. Lasst euch von keinem Menschen den Weg des Heils zeigen, sondern nur von Jesus allein. Denn wer sich auf Menschen als den alleinigen Weg zur Wahrheit verlässt, muss verlassen sein und muss in die falsche Richtung gehen. Und wenn der Apostel Paulus hier sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi, dann will er einfach sagen, folgt dem Beispiel, wie ich die Freiheit in Christo genutzt habe. Ich habe mich jedermann zum Knecht gemacht und bin doch von jedem frei. Ich habe Macht, alles anzupacken und doch nutze ich nicht alles, weil es mich nicht voranbringt. Folgt diesem Vorbild. Paulus will sich also keineswegs mit dieser Aufforderung ins Mittel setzen oder sich selbst zum Maßstab machen und den Maßstab des Erlösers verrücken in Jesus Christus, sondern vielmehr möchte er diesen Maßstab in Jesus aufrichten und auch zugleich zeigen, dass wer auf diesen Maßstab eingeht, auch in der Berufung lebt, anderen die Freiheit in Christo zu zeigen. Wir kommen noch darauf hin, dass das auch eine Aufgabe in der Gemeinde Jesu ist, sich selbst zu einem guten Zeugnis der Freiheit Christi darzureichen, dass andere darin ermutigt werden. Also keineswegs wollte der Apostel Paulus hier sagen, schaut auf mich, und wenn ihr auf mich schaut, dann wird auch Christus mit euch zufrieden sein, sondern schaut auf Christus, aber auch auf die Möglichkeiten, die ihr in Jesus habt, die ich als der Apostel euch gesagt habe und auch gezeigt habe, in meinem Leben, im Handeln, auch an euch. Denn er stand sehr fest zu diesem Wort, was er auch Timotheus geschrieben hat, in dem ersten Brief, im zweiten Kapitel, wo er ganz deutlich sagt, es ist ja nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Also er stand jetzt mit seiner Aussage nicht gegen dieses Wort. Nicht, dass er sagt, ihr braucht dennoch mich, sondern er wollte sagen, ihr habt eine Aufgabe, das, was ihr in Jesus bekommen habt, auch sichtbar werden zu lassen vor den anderen, dass die Glieder am Leibe Jesu einander ermutigen durch die Geschenke, die jedes Glied vom Haupt bekommt. Kein Glied kann ja das andere bewegen. Alle Glieder müssen nur von dem Haupt gesteuert sein. Wir könnten zwar sagen, mein Fuß wird bewegt von meinem Bein, von den Gelenken, die dazwischen sind. Aber das wäre ja ein Trugschluss. Das Bein kann sich auch nicht selbst bewegen. Es muss auch vom Kopf her bewegt werden, damit dadurch auch wieder das Bein, der Fuß bewegt wird. Also kein Glied bewegt ein anderes, sondern alle Glieder werden nur zentral von einer Stelle geschaltet, nämlich vom Haupt, von Christus. Und die Ergänzung aber untereinander sind die Signale. Ich werde bewegt von Christus und du hängst mit an dem Leib. Wir dürfen zusammen uns in richtiger Richtung bewegen. Also nicht die Verdrängung des Zentralen wollte der Apostel Paulus hier vor den Korinthern demonstrieren, wie es ja viele Menschen in unserer Zeit tun. Und nicht nur in unserer Zeit, zu jeder Zeit versuchte der Teufel, das Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Religionsstifter und dergleichen, die das Heil versprechen, wenn man auf sie sieht und sich mit ihnen solidarisch erklärt. Das gab es schon immer, aber das sollte hier nicht sein. Sondern der Anreiz zur echten persönlichen Nachfolge Jesu, um das, was jeder geschenkt bekommt, auch einsetzen zu können. Der Apostel Paulus wollte dem entgegenwirken, was ja die Gemeinde zu Korinth, und wir nehmen sie einfach immer wieder als Beispiel für die Dinge dieser Zeit, was die Gemeinde Korinth gerne wollte. Sie wollte einfach Anweisungen haben. Paulus sagte uns, was wir jetzt machen sollen, dann machen wir es und dann sind wir okay. Und Paulus sagt, nein. Ich sage euch nicht, was ihr machen sollt, sondern ihr sollt euch richten nach dem Haupt. Er wird euch sagen, was ihr machen sollt. Und dann werden wir untereinander sehen, dass alles das, was er gesagt hat, bei jedem zusammenpasst. Und da, wo es nicht zusammenpasst, hat Gott nicht geredet. Bei dem einen oder bei dem anderen. Denn da, wo er redet, passt immer alles zusammen. Jesus Christus bleibt der absolute Maßstab für den Einzelnen und auch für das Leben der Gemeinde. Er ist der wahre Einladende zur Nachfolge auf seinem Weg. Niemand anders kann einladen, auch wenn wir das manchmal so formulieren, einladen, auf dem Weg Jesu zu gehen. Wenn Jesus nicht selbst einladen würde, könnte niemand darauf gehen. Ich könnte zu dem anderen sagen, ja, geh du doch auf dem Weg Jesu. Und wenn Jesus ihn gar nicht eingeladen hätte, könnte er nicht gehen. Meine Worte hätten keine Kraft dafür. Die Einladung muss immer von dem kommen, der das Leben spendet. Das ist Jesus. Allerdings, diese Einladung ist in diese Welt gesetzt. Und sie bleibt auch in dieser Welt, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber von ihm geht alles aus. Denken wir da an Matthäus 4, wo schon die ersten Jünger berufen worden sind, wo der Herr deutlich gesagt hat, in Vers 18, 19, er sah zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, sein Bruder, die warfen die Netze ins Meer, sie waren Fischer, und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Das ist also der Tenor, nicht folgt Paulus nach, folgt mir nach. Das ist sehr wichtig. Oder eben auch Matthäus 10, Vers 38. wo es auch um die Nachfolge geht, die richtige Nachfolge auf dem Weg Jesu, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, sagt der Herr Jesus, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht mir nachfolgt, also der Tenor liegt darauf, Jesus nachzufolgen, das bleibt auch bestehen. Oder als er es dem reichen Jüngling nahe bringen wollte, der ja doch vollkommen werden wollte und sagte, Meister, was fehlt mir denn noch? Ich möchte gerne vollkommen sein, Matthäus 19, 21. Und der Herr sagt dann, wenn du das willst, was musst du tun? Folge Paulus nach? Nein, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Das sagt Jesus Christus. Und diese Einladung muss speziell an jeden Menschen gehen. Also wir rufen immer, auch in der Evangelisation, nicht zu uns, sondern immer zu Jesus. Und das wollte der Apostel Paulus auch. Folge Jesus nach. Folge mir nach, sagt der Herr Jesus. Oder in Johannes 12, 26. Wenn jemand ein Diener, ein Leben des Dienstes vor Gott führen will, wem soll er folgen? Es steht da, wer mir dienen will, der folge mir, niemand anderem. Wer mir dienen will, der folge mir. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Also immer das Zentrale auf Jesus Christus. Und alle, die diesem, wer mir dienen will, Folge leisten, finden sich in der Einheit des einen Leibes wieder und in der Ordnung in diesem Leibe. Es gibt ja Ordnungen Gottes, Ordnungen, die im Frieden und in der Liebe durch Gott selbst aufgerichtet sind und unter den Seinen pulsieren. Diese Nachfolge ist natürlich nur möglich, so wie wir es eben gelesen haben, mir nach, sagt der Herr Jesus, so dann jemand auf sein Wort hört und auch danach tun will. Das ist sehr wichtig. Petrus, der Apostel, später als Apostel, sprach ja in 1. Petrus 2, Vers 21, dass nur Jesus das wahre Vorbild für alle sein kann und ist. Nur Jesus allein. Wir merken dann schon, wie der Apostel Paulus in gewisser Hinsicht, auch wenn er sagt, schaut, wie ich das, die Freiheit in Christo nutze, und ihr könnt sie auch nutzen, im Vorfeld schon sagt, wenn Jesus Christus das wahre Vorbild ist, dann lauft ihr alle in die gleiche Richtung. Und dann kann es doch unter euch Korinthern auch ein wunderbares Geisteswehen geben, weil dann nämlich die Ordnung des lebendigen Gottes gesucht und beachtet werden. 1. Petrus 2, 21. Dazu seid ihr berufen, zumal auch Christus gelitten hat für uns und er hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen. Also auch im Leiden. So wie Jesus hier gelitten hat in dieser Zeit, hat er uns ein Vorbild gelassen, dass wir diesem Vorbild nachgehen in seinen Fußstapfen. Freude und Leid gemeinsam mit ihm. Und dort sind immer die Ordnungen Gottes vorhanden. Natürlich, um diese Nachfolge antreten zu können, so appellierte ja der Apostel Paulus nicht nur an die Korinther, sondern später an die Galater und sagt, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, wie wollt ihr es denn tun? Ich frage euch, so sagte er zu den Galatern, wessen Geist habt ihr empfangen? Habt ihr die Gnade durch Gottes Geist bekommen oder durch die Werke? Im Glauben habt ihr und im Geist begonnen, wollt ihr es wieder im Fleisch vollenden? Nicht, das sind so diese Fragen, die er dann auch später ja bei seinen Missionsreisen gestellt hat, bei denen gegenüber, die Jesus nachfolgen wollten. Da fragt er zum Beispiel in Apostelgeschichte 19 einige Leute in Ephesus, sagt mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ihr wollt doch Jesus folgen. Wenn ihr den nicht empfangen habt, könnt ihr natürlich Jesus nicht folgen, weil ihr zum Ersten das Wort nicht hören könnt, zum Zweiten nicht verstehen und zum Dritten auch gar nicht drauf eingehen könnt. Denn woher wollt ihr denn wissen, was das Wort Gottes ist, wenn nicht der Geist Gottes in euch das erklärt? Ihr könnt es nicht denken. Und dann sagten diese Menschen dort zu Ephesus, es waren 12 an der Zahl, interessanterweise, es waren nochmal wie die 12 Stämme Israels, nur 12 unter den Heiden. Vom Heiligen Geist wissen wir gar nichts. Worauf seid ihr denn getauft? Auf die Taufe des Johannes. Und dann kam das Gespräch. Und dann ließen sie sich ganz bewusst auf den Namen Jesu taufen. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Und erst da wurden sie Jünger Jesu. Vorher nicht. Vorher haben sie auch nichts verstanden von der Bibel und von dem Heil, weil es ja geistlich gerichtet werden muss. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein und der versteht auch nichts. Deswegen diese Aufforderung, seid Christi-Nachfolger, er hat das Vorbild gegeben, ist nur möglich durch seinen Geist. Es wäre eine dumme Aufforderung, wenn man sagen sollte, also ihr habt da was gehört von Christus, nun versucht mal das nachzumachen. Also das wäre eine Herausforderung, die erstens zum Scheitern verurteilt ist und die frech wäre. Die ist einfach frech, weil durch diese Aufforderung jemand behaupten würde, du kannst das. Und wenn du es nicht vollbringst, dann willst du es offenbar nicht. Das ist frech. Sondern die Aufforderung kann nur gepaart werden mit dem Bewusstsein, du hast den Heiligen Geist empfangen, ja oder nein, ja, dann folge Jesus nach. Dann kannst du es, weil der Geist es tut. In Offenbarung 14, da wird auch von diesen Versiegelten gesprochen, 144.000. Und da wird Eigenschaften von ihnen hervorgehoben, und zwar Eigenschaften, dass sie nachfolgen dahin, wo Jesus, das Lamm, geht. Und da steht, diese sind's in Vers 4, die mit Weibern nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen. Das soll aber nicht bedeuten, dass das alles Frauen sind, die 144.000, die da nachfolgen. Weil hier was von Weibern und Jungfrauen geredet ist, sondern es ist ein Symbol dafür, dass sie einseitig auf der Seite Gottes stehen. Dass sie nicht mit der Sünde paktieren wollen, sondern rein bleiben wollen für Jesus durch seinen Geist. Und da heißt es, und sie folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Also gar nicht die Frage, was sie selber gedacht hätten, wo es lang geht, sondern wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsch, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. Das ist das Vorbild, dem sie nachfolgen, dem Vorbild des Lammes, einseitig. Das bleibt also bestehen. Und jetzt zurück nochmal zu dem Text. Dennoch durfte der Apostel Paulus so schreiben, seid meine Nachfolger, folgt meinem Beispiel. Ja, wir glauben vielleicht, dass sich das widerspricht in gewisser Hinsicht, aber dem ist nicht so. Er hat nicht von Jesus weggelenkt, sondern auf das hinlenken wollen, was Jesus Christus in ihm und durch ihn vermag und tut, was er gemacht hat, aus diesem Saulus, der die Gemeinde verfolgte. Er hat einen Paulus aus ihm gemacht, der sich dem Willen Gottes total unterordnete. Im 4. Kapitel steht es ja nochmal, oder hat er es bereits schon gesagt, den Korinthern, Vers 16, und ich kann ja auch mal Vers 15 noch dazu lesen: Obgleich ihr 10.000 Zuchtmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Jesus Christus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Wieder dieses persönliche Fürwort, meine Nachfolger. Er konnte es sagen, weil er Jesus Christus in seinem Leben an vorderste Stelle eingesetzt hatte und auch den Korinthern zusprach: Jesus, wenn er die erste Stelle bei euch einnimmt, dann werdet ihr auch diese Freiheit in ihm erleben und zugleich die Einheit, zugleich die Ordnungen, die vor Gott Gültigkeit haben. Zu Timotheus hat er zum Beispiel auch diese Worte gesagt, die uns eventuell befremden könnten, wenn wir sie jetzt nicht in diesem Zusammenhang, wie schon erklärt, lesen würden. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld. Also meinen Verfolgung, meinen Leiden, hier wird immer wieder mein. Und wir denken dann, ist es richtig? Paulus, auch hier an der Stelle, will sagen, du bist nachgefolgt dem, was du gesehen hast, das Christus getan hat in meinem Leben. Und das hat dich ermutigt, dich auch ganz auf Jesus zu verlassen. Das soll ja auch eine Ansprache für uns Christen in dieser Zeit werden. Und wir brauchen es in Zukunft noch eindeutiger und enger als je. Denn wir kommen alle nur allein durch. Keiner kommt mit dem anderen durch. Jeder kommt nur allein durch. So wie in der Himmelspforte, da kommen wir auch nicht so als Gruppe, ja, als Gruppe durch, sondern nur alleine durch. Jeder allein. Und so werden wir in der Endzeit auch nur ganz allein durch die Endzeit kommen. Keiner kann sich auf den anderen berufen oder an ihn anhängen und sagen, weil der da durchkommt, hänge ich mich an ihn an und dann komme ich auch durch. Nein, jeder nur allein. So wie Paulus sagt, schaut, Jesus führt mich auch allein und so lasst euch auch führen. Und so andere Stellen weisen auch darauf hin, dass er das Zeugnis, das Christus in seinem Leben aufgerichtet hat, sichtbar machen wollte, auch vor anderen und um sie zu ermutigen. Ihr wisst, wie ihr uns sollt nachfolgen, steht zum Beispiel auch in 2. Thessalonicher 3. Ihr wisst, wie ihr uns sollt nachfolgen. Ja, uns, also das heißt Christus in uns. Denn immer mit dem Zusatz, so haben wir in Kapitel 11, Vers 1 gelesen, folgt meinem Beispiel, wie ich Christi Beispiel gefolgt bin. Ich will nicht einem menschlichen Beispiel folgen, sondern dem, das Christus gegeben hat. Seid meine Nachfolger, wie ich Christi. Der Herr hat uns als Einzelne herausgerufen und als Einzelne in seinen Leib eingefügt, dass wir als Einzelne Demonstranten seiner Wahrheit, der Wahrheit seines Wortes sein können. Jeder soll ein sichtbares Zeugnis von der Wahrheit Christi sein. Deswegen, wir kommen ja noch zu dem Thema, viele Glieder, ein Leib. Jedes Glied soll ein Zeugnis von der Wahrheit Christi sein und dadurch auch untereinander immer wieder ermutigen, dieses Zeugnis, dass jeder dieses Zeugnis Christi durchlässt bei sich. Darum sind wir auch aufgefordert, den Glauben nicht nur in Worten bestehen zu lassen. Den Korinthern schrieb Paulus auch, das Evangelium und Reich Gottes steht ja nicht in Worten, sondern in der Beweisung der Kraft. Und das suchte er jetzt bei ihnen und sagt, das wollen wir jetzt mal sehen. Ich schaue in euer Leben rein und ich möchte Jesus sehen. Wo ist Jesus bei euch? Und dann hat er sicher viele gefunden, auch bei dir ist Jesus, da ist Jesus, da ist Jesus. Das sieht man Jesus. Und dann wurde Jesus verherrlicht, ja? Nicht, dass die Worte letztlich lauter sprechen als der Wandel, sondern das gleiche Wesen durch den Geist Gottes. Die Gemeinde Jesu hat ja nicht einen Geist, irgendeinen Geist bekommen, sondern den Geist des Schöpfers aller Dinge, den Geist des himmlischen Vaters. Und was tut dieser Geist des himmlischen Vaters? In Jeremia 10, Vers 6 heißt es auch von dem lebendigen Gott: Du kannst deine Worte auch mit der Tat beweisen. Mit der Tat beweisen. Und um das geht es dann auch in der Gemeinde, dass diese Worte durch den Geist Gottes mit der Tat bewiesen werden. Im Leben des Einzelnen. Oder wie es Paulus an Timotheus schrieb, in 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10, beweise Gott, dass diese Beweisen, hier geht es jetzt um den Wandel der Frau zum Beispiel, aber da sind ja auch alle, die an den Herrn Jesus glauben, eingeschlossen, dass sie ihre Gottseligkeit beweisen in den Werken. Also nicht nur sagen, ich bin gottselig, sondern das wollen wir sehen. Wir wollen Jesus sehen. Die Gottseligkeit in den Werken, in dem Leben. Besonders die, die in irgendeiner Weise anderen Menschen, Gruppengläubigen vorangehen sollen, sind aufgerufen, dieses Vorbild der Kraft Jesu geben zu können. Nicht umsonst steht zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 7, eure Lehrer schauet ihr Ende an und folgt ihrem Glauben nach. Wenn wir das zu kurz lesen würden, könnten wir sagen, aha, ich schaue jetzt auf den Glaubensbruder der Vergangenheit, da können wir ja viele nennen, ihr Ende war herrlich und jetzt folge ich ihrem Glauben nach. Nein, nicht ihrem Glauben als Person, sondern dem Glauben, der Jesus Christus, verherrlicht, den Jesus Christus gewirkt hat. Das heißt, ich werde jetzt kein, wen soll man denn da nennen, Moodianer vielleicht, Moody, ja? Oder irgendeinen anderen Glaubensbruder, der einen wunderbaren Glauben hatte. Ich folge nicht dem Glauben von Moody nach, aber ich freue mich über den Glauben, den Christus in Moody gezeugt hat, und dem will ich auch nachfolgen. Das ist das. Das ist die Zeugniskraft der Gläubigen in der Gemeinde, die sie geben dürfen. Denn die Gemeinde selbst ist erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Apostel und Propheten sind ja Zeugen. Aber sie sind nicht die wahre Grundlage, die Menschen, sondern das, was Jesus durch sie gewirkt hat, ist die Grundlage. Da Christus der Eckstein ist, Epheser 2, Vers 20, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Wenn wir die Namen stehen lassen würden, müssten wir den Korinthern recht geben. Denn einleitend schon am Anfang sagten ja, also wir folgen Apollos nach, die anderen sagten, wir sind für Petrus, wir sind für Christus und wir sind noch für andere und diesen und jenen und so weiter. Wenn das stimmte, wenn wir das so sehen, auf dem Grund der Apostel und Propheten, ja, dann kann ich ja sagen, auf dem Grund des Paulus. Nein, das, was durch Apostel und Propheten, durch Jesus Christus hervorgebracht worden ist, das ist der Grund. Sie sind nur Gefäße. Christus ist der Eckstein. Aber die Gefäße sind nötig. Das ist so entscheidend auch in dem Wesen und Leben der Gemeinde in dieser Welt. Jesus sucht Gefäße, um sich darzustellen. Bruder Malgo hat es ja mal so ausgedrückt, Gemeinde Jesu ist eine Demonstration der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Ich Ich weiß nicht, ob man das jetzt überall, wo sich Gemeinde Jesu sammelt, so sagen kann. Aber so sollte es doch sein. Wo Gemeinde Jesu ist, da soll die Herrlichkeit Gottes erkannt werden. Durch die Gefäße. Und ja, da kommen wir zu dem Einzelnen. Und die Schrift gibt uns Auskunft, dass der Einzelne so ein Gefäß in Korinth, in jeder Gemeinde sein soll, durch das sich Jesus offenbart. Dann braucht nämlich kein Gefäß, sich mehr am anderen zu auszurichten, sondern richtet sich nur nach Jesus aus und wird ein gebendes Gefäß, ein zeigendes Gefäß, ein helfendes Gefäß. Da steht zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 24. In Hebräer 10, Vers 24, dass die Gläubigen untereinander sich anreizen sollen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Also wenn es jetzt wirklich auf das Menschliche ankäme, hat ja jeder eine andere Vorstellung davon. Was sind denn gute Werke? Der eine sagt, das ist ein gutes Werk für mich, der andere sagt, das ist es ja. Und Liebe wird auch ganz unterschiedlich definiert. Der eine glaubt, dass er Liebe übt, und der andere sagt, na, was der tut, ist keine Liebe. Es ist ganz unterschiedlich. Und da merken wir, dass es gar nicht auf das Befinden der Gläubigen ankommt, sondern auf das, was durch ihn wirksam wird. Die Liebesbeweisung und Reize in Christus. Das soll spürbar sein. Lasst uns untereinander selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Oder in 1. Thessalonicher 1, in der Trübsal, da sollen wir ja auch nicht die Trübsal unbedingt befinden des Nächsten. Wir beurteilen ja meistens die Trübsal des anderen falsch, weil wir die Motive ja gar nicht kennen oder die Hintergründe überhaupt nicht kennen, warum einer in einer Trübsal steckt. Warum geht es ihm so, wie es ihm geht? Wir vermuten vieles, meistens vermuten wir Schlechtes, aber nicht das Richtige. Und da steht dann auch in 1. Thessalonicher 6 und 7, ihr seid meine Nachfolger und des Herrn und habt das Wort aufgenommen unter vielen Trübsalen mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr geworden seid ein Vorbild allen Gläubigen in Mazedonien. Weil ihr mit Freuden unter vielen Trübsalen das aufgenommen habt, was Jesus euch gab im Heiligen Geist. Dadurch seid ihr auch eine Ermutigung und ein Vorbild geworden. Denn von euch ist auserschollen das Wort des Herrn. So geht's dann weiter. In 1. Timotheus 1, Vers 15, ein gegenseitiges Vorbild der Kraft Christi. Wie sie wirkt, und das soll ermutigend sein, ermutigend, um sich selbst mehr auszuliefern, diesen Kräften, und zugleich ermutigend sein in der Ergänzung durch diese gleichen Kräfte Christi stehen zu wollen. 1. Timotheus 1, 15. Das ist gewisslich wahr. Und ein teuer, wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist, in die Welt die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin. Und darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf das an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigte, an mir alle Geduld. Also Jesus erzeigte seine Geduld an mir. Wer er ist, zeigte er an mir. So ist das gemeint. Auf das Jesus Christus erzeigte alle Geduld zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen zum ewigen Leben. Jesus zeigte sich an Paulus zum Vorbild für die anderen, wie Jesus wirkt. Merken wir? Das ist diese wunderbare Wechselwirkung der Glieder am Leibe Jesu. Dass da etwas von dem Herrn Jesus vorkommt und rauskommt. Titus 2, 7 bis 8 geht es auch darum, allenthalben stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsam und untadligem Wort, auf dass der Widersacher sich schäme und nichts habe, dass er von uns möge Böses sagen. Diese Aufforderung ist also wiederum nichts eine Aufforderung an Titus, den Menschen allein. Titus, reiß dich mal zusammen und zeig mal ein paar anständige Werke vor. Und rede mal so vernünftig, dass man dir das abnimmt. Das bedeutet das nicht. Sondern Titus, du hast den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt will Jesus durch diesen Geist sich erzeigen. In unverfälschtem Worte, denn er ist das Wort, sein Wort ist unverfälscht. In den Werken, die Gott gefallen. In der heilsamen und untadligen Lehre, an der der Widersacher nichts ändern kann. So will das heißen. Denn an dem, was Jesus sagt, kann der Teufel nichts ändern. An dem, was Menschen sagen, kann viel geändert werden. Aber an dem, was Jesus sagt, kann der Teufel nichts ändern. Da ist er machtlos. Um dieses geht es. Und das ist ein segensreiches Zeugnis mitten in der Gemeinde. Und zu denen, die auch vielleicht besondere Aufgaben haben, spricht der Apostel Petrus dann in 1. Petrus 5, Vers 3, werdet Vorbilder der Herde. Und das wiederum nicht aus dem eigenen Erdenken, sondern wie ist Jesus? Wie ist Jesus? Vorbilder der Herde. Sie sollen nicht den Petrus sehen, nicht den Paulus sehen, nicht den Apollos sehen, sondern sie sollen Jesus sehen. Sie sollen in der örtlichen Gemeinde keinen Bruder und Schwester sehen, sondern Jesus in jedem sehen. Deswegen wurde ja der Heilige Geist allen gegeben und nicht nur einigen. Im Alten Testament war es anders. Da mussten sie immer auf Mose blicken. Da mussten sie auf Aaron blicken. Da mussten sie auf die 70 hören, die den Heiligen Geist bekommen haben. Sie waren denen ausgeliefert. Wenn die verkehrt waren, dann liefen sie auch verkehrt. Aber zu Pfingsten heißt es, der Geist kam auf alle, auf jeden Einzelnen. Jetzt braucht keiner mehr auf den anderen gucken, um sich zu orientieren, sondern er hat den Herrn. Und er darf den Herrn demonstrieren in seinem Leben. Und nur auf das kommt es an. Nur so, solches ist ermutigend in der Gemeinde. Alles andere ist zersetzend, so wie in Korinth. Da gab es zeitweilig überhaupt keine Ermutigung mehr, weil das Menschliche so in den Vordergrund gerückt war, dass Jesus überhaupt nicht mehr zu sehen war. Aber sie hatten doch den Heiligen Geist bekommen. Ein letzter Punkt. Diese Freiheit, ein Vorbild, untereinander werden zu können, hat allerdings etwas mit Beschneidung zu tun. Beschneidung des Lebens. Denn da, wo Jesus Christus durch die Gläubigen wirken kann, muss der Gläubige zurücktreten. In allen seinen Wünschen, in allen seinen Vorstellungen, in allem, was er selber sein möchte. Sonst kann dies nicht geschehen. Aber wir sind ja dazu berufen, durch den Heiligen Geist, dass wir Jesus den Vorrang lassen in unserem Leben und immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Und er selber hat dieses Vorbild gegeben. Paulus erinnert daran, auch die Korinther nach ihrem zweiten Brief, Kapitel 8, Vers 9. Was tat Jesus? Er beschnitt sich auch selbst. Er wurde arm um unsretwillen, damit wir reich werden. Er hätte auch reich bleiben können. Oder wir kennen ja die Stelle aus dem Philipperbrief. Er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, er beschnitt sich quasi, um uns den himmlischen Vater zu zeigen und uns zu dienen. Dieses Vorbild, die Freiheit zum Vorbild für andere, hat also mit Beschneidung des eigenen Lebens zu tun. So betete ja Paulus in Römer 9 auch für seine Volksbrüder, die Israeliten. Ich möchte verbannt werden für meine Brüder. Ich möchte auf mein Leben verzichten, wenn es dadurch meinen Brüdern besser gehen könnte. Das heißt Demonstration der Herrlichkeit Christi. Zurücktreten, sich beschneiden und beschneiden lassen im Eigenleben. Und in Offenbarung 12, Vers 11 steht auch so wunderbar von den Überwindern, die dort vor dem Thron Gottes erscheinen. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut, weil sie ihr Leben nicht lieb hatten. Ihr Leben hatten sie nicht lieb, bis in den Tod. Also das heißt, sie haben ihr Leben so zurücknehmen können und lassen, dass Jesus Christus, das Lamm, zum Zuge kam. Und da, wo Jesus Christus, das Lamm, zum Zuge kommt, in dem einen und dem anderen, Lamm und Lamm beißen sich nie. Lamm und Lamm kommt immer zusammen. Ja, das können wir uns so richtig merken. Lamm und Lamm kommt immer zusammen. Nur Menschen beißen sich. Steht auch in der Schrift, solange ihr euch fresset und beißet. Ja, seht auf, passt auf, dass er euch nicht verzehrt. Aber Lamm und Lamm kommt immer zusammen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat das absolute Sagen. Er ist das A, er ist das O, Anfang und Ende, und dazwischen gibt's nichts Echtes. Alles andere ist unecht. Nur er ist Anfang und Ende. Und darum ist es so wichtig in Korinth gewesen, dass diese Gemeinde das neu verstand und merkte, dass es um die Offenbarung Jesu im einzelnen Leben geht und dadurch ein gesegnetes Miteinander. Nun verstehen wir auch, warum Paulus diese Worte, die uns zunächst vielleicht etwas dreist erscheinen, sagen konnten: folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Folgt der Offenbarung Christi in mir nach und somit Christus selbst. Denn Eigenliebe schließt die Nächstenliebe aus. Hingabe an den Herrn aber, dem himmlischen Bräutigam, setzt sein Wesen frei. Und das brauchen wir, das brauchten die Korinther, das brauchen wir zunehmend in der Endzeit, dass dieses Bindeglied der Offenbarung des Geistes Gottes, der sich niemals widerspricht, niemals gegeneinander ist, dass es wächst und dass es sichtbar wird vor der Welt. Dann brauchte sich auch eine Gemeinde der damaligen Zeit und auch heute nicht zu fürchten vor den Werdegängen, die da kommen, auch nicht vor dem Geist des Antichristen oder dem Antichristen selbst.